Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare musikalische Umrahmung. Ja, seid alle ganz herzlich gegrüßt von Seiten Karinas und meinen. Und ganz liebe Grüße auch von meinem Vater Werner Weitzer, der in Guatemala schon so viele Jahre Missionswerk ist. Der wird jetzt bald 88, aber jeden Tag steht er ganz früh auf und dient den Herrn bis abends spät. Das größte Beispiel gerade für uns. Mein Bruder Andreas und Ingrid lassen auch grüßen. Sie dienen ja auch den Herrn dort in Guatemala. Und zusammen mit Karina dienen wir in Argentinien. Ganz liebe Grüße von dem Team dort, mit dem wir in Argentinien, Buenos Aires, zusammenarbeiten dürfen. Und dann noch ganz liebe Grüße von unserer Gemeinde, in der wir uns dort einbringen, in Buenos Aires. Und besonders von einem der Ältesten. Und das hat eine besondere Bewandtnis. Er hat etliche Bücher geschrieben, in Spanisch natürlich. Aber eins davon wurde schon ins Deutsche übersetzt. Und das ist hier im Mitternachtsruf rausgekommen, dass niemand deine Krone nehme. Es ist ein wunderbares Buch. Er ist meiner Meinung nach der beste Bibellehrer, den es in Argentinien gibt. Er ist Direktor von etlichen Bibelschulen und unterrichtet, sogar Hebräisch, Griechisch und so weiter. Also es ist ein ganz gesegneter Mann Gottes. Und er hat dieses Buch geschrieben über das Preisrichterstuhl Christi. Und es ist wirklich das Beste, was ich über dieses Thema überhaupt gelesen habe. Wir wissen ja, sobald die Entrückung geschehen ist, werden wir vor Jesus erscheinen müssen. Bei diesem Preisrichterstuhl Christi. Und da wird gerichtet werden, was unser Dienst, was unsere Werke als Gläubige hier auf dieser Erde waren. Wie unser Leben war. Und da gibt es natürlich Belohnung oder eben auch das Fehlen von Belohnung. Man redet von Kronen für bestimmte Zwecke sind diese Kronen. Also es ist ganz interessant, das Buch. Und vor allem, es ist nicht irgendetwas nur von Endzeit und was damit zu tun hat. Nein, es ist ganz praktisch, denn gerade dort wird entschieden oder belohnt oder eben nicht belohnt, was wir hier gemacht haben oder eben nicht gemacht haben. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir dementsprechend leben. Also ein Buch zum Mitnehmen. Draußen eben beim Büchertisch könnt ihr da nachfragen und es wird sicher, wie es auch für mich ein Segen war und große Herausforderung auch fürs normale christliche Leben. Und wenn wir schon gerade bei Herausforderungen sind, die Herausforderung des Riesen. Wir haben ja schon die Stelle oder ein paar Verse aus 1. Samuel Kapitel 17 gelesen. Die Geschichte von David und Goliath. Und wenn ich so fragen würde, welche ist die bekannteste Geschichte, besonders wenn man in so einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist, auf jeden Fall vom Alten Testament, ich glaube sicher 80-90% von uns würden sagen, David und Goliath, die bekannteste Geschichte. Und ich habe sogar einen Stein mitgebracht, den lasse ich hier. Ich hoffe, ihn nicht anwenden zu müssen. David hat ja, wie viele Steine aus dem Bach geholt? Wie viel hat er gebraucht? Einer hat gereicht. Den haben wir hier. Den haben wir da in Lodstetten gefunden. Es handelt von David und Goliath. Aber ich möchte, wenn wir so eine altbekannte Geschichte betrachten, einfach darüber stellen, was Paulus gesagt hat von all diesen Geschichten im Alten Testament. Er sagte in 1. Korinther 10, Vers 11, alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also das ganze Alte Testament, alle Geschichten, die wir darin finden, haben eine Anwendung, sei es als Vorbild, oder auch als Warnung für uns heute. Und genau das wollen wir mit dieser altbekannten Geschichte machen. Und diesmal möchte ich es ein wenig von einer anderen Seite aus beleuchten. Der Kern der Geschichte ist natürlich der Glauben dieses jungen Davids, der gegen Goliath vorgeht und ihn besiegt. Es ist auch der Mittelpunkt dieser Geschichte. Aber ich möchte das jetzt mal von einer anderen Seite aus beleuchten. Und das möchten wir einfach von der Seite Goliaths. Wie hat Goliath das alles gesehen? Was hat er gesagt? Welche Herausforderung hat er gebracht? Und das wollen wir an diesem Morgen ein wenig betrachten. Erstens wollen wir mal sehen, der Feind im Land des Volkes Gottes. Ich lese nochmal Vers 1. 1. Samuel, Vers 1, 17, Vers 1. Die Philister aber versammelten ihre Heere zum Streit und zogen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes Damin. Hier sehen wir etwas sehr Tragisches. Der Feind kam in das Land des Volkes Gottes. Und das war immer sehr grauenhaft, was da geschah. Wir lesen so schnell die Geschichte, okay, die Philister kamen und standen auf einmal dem Herr Israels gegenüber. Aber was bedeutete es, wenn Feinde in das Land des Volkes Gottes eindrangen? Wir müssen nur an den 7. Oktober 23 zurückdenken. Sicher hat jeder von uns noch diese Bilder in Gedanken, ja, wo die Hamas-Terroristen da in Israel eingefallen sind. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge getötet, brutal ermordet oder vergewaltigt oder mitgenommen haben. Juden und Nichtjuden, teilweise sind sie ja jetzt noch in Gefangenschaft. Also ganz brutal. Eben, das ist genau dasselbe, wenn irgendein feindliches Heer in Israel einfiel. Geschah genau dasselbe. Also wir müssen einfach diese Bilder, die wir jetzt noch im Gedächtnis haben, auf diese Geschichte umsetzen. Die Geschichte wiederholt sich. Und übrigens, dieses Ephes Damin, was da am Ende dieses Verses erscheint, das habe ich mal nachgeschaut, was das bedeutet. Es bedeutet Blutgrenze. Also kein besserer Bezug oder wie sagt man dem, kein besserer Ausdruck für diesen Ort. Links davon haben wir eben, was die heutige Karte angeht, wo die Terroristen eingefallen sind, das Violette da sind die Hamas dann in die Kibbutz eingefallen. Und ganz da in der Nähe, das ist eine Karte von Zeiten Davids, ja, da wo dieser Stern ist, da in der Nähe von Aseka, da ist eben der Goliath oder hat sich diese Geschichte zugegeben. Aber das ist ganz nahe da, wo diese Hamas-Terroristen eingefallen sind. Also die Geschichte wiederholt sich. Wir sehen immer wieder dasselbe. Aber wir wollen uns natürlich jetzt nicht auf das Politische ausrichten, sondern wir haben ja gerade gesagt, es wurde uns zum Vorbild, aber auch zur Warnung geschrieben. Wir wollen es für uns persönlich, geistlich anwenden. Wir wollen diese Geschichte dafür gebrauchen. Also wir sehen zuerst der Feind im Land des Volkes Gottes. Aber jetzt kommt noch etwas mehr. Der Feind fordert das Volk Gottes heraus. Immer wieder erscheint dieser Goliath und fordert die Kämpfer, die Soldaten von Israels heraus, das ganze Volk und natürlich auch Gott. Unsere Geschichte zeigt, wie Goliath Tag für Tag Israel herausfordert, einen Mann zu stellen. Einen Mann, der mit ihm kämpfen sollte und ja, der dann den anderen besiegt, dem seine Leute werden dann die Diener des anderen Volkes sein. Und dort stehen Israel und die Philister. Die stehen sich gegenüber. Und es erscheint viermal in diesem Kapitel, dass sie sich in Schlachtordnung aufstellen. Ja, die Israeliten. Sie stehen in Schlachtordnung auf. Und als David ankam, hatten sie sich gerade wieder in so eine Schlachtordnung aufgestellt und begeben ihren Schlachtruf. Ja, also Israel, jedes Mal, wenn sie sich aufgestellt haben, haben sie laut geschrien, aber sind an ihrem Ort stehen geblieben, ja, in ihrer Schlachtordnung. Und dann kommt eben dieser Ruf dieses Goliaths. Wozu? Für was habt ihr euch da wieder aufgestellt in Schlachtreihen? Wozu? Und diese Herausforderung kommt jeden Tag. Erster Tag, zweimal. Zweiter Tag, zweimal. Dritter Tag, zweimal. Und ihr wisst, wie es weitergeht, ja? 40 Tage. Wie viel Mal? 80 Mal. Und wenn David nicht erschienen wäre, ständen sie heute noch da. Na, glaube ich nicht. Die wären schon beerdigt. Aber immer wieder dieser Schlachtruf dieses Goliaths. Immer wieder. Wozu? Für was? Gib mir einen Mann. Einen Mann. Ich denke, das ist schon mal eine Anwendung für uns. Für mich klingt das wie in vielen Gemeinden oder wie in vielen Leben von Gläubigen. Die Welt, ja, die ruft uns zu, sie fragt uns, wozu? Wozu setzt ihr euch in euren Schlachtreihen jeden Sonntag? Ja? Vielleicht morgen kommt ihr zur Arbeit und Kamerad fragt, ja, was hast du am Wochenende gemacht? War das so schönes Wetter? Ich bin in die Gemeinde gegangen. Was? Wozu? Für was? Bei dem schönen Wetter. Bei dem schönen Wetter. Wozu? Natürlich wissen wir haben eine Antwort. Ja, wir gehen in die Gemeinde, wir versammeln uns, um Gemeinschaft zu haben untereinander. Vor allem Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir wollen ihn anbeten, wollen seine Stimme hören und irgendwo, viele von uns wahrscheinlich auch irgendwo einbringen im Dienst. Aber warum kommen wir zusammen? Für was? Welche Konsequenzen hat das? Wie geht das weiter? Wohin läuft das aus? Der Feind hat Land eingenommen. Er ist in Gottes Land eingefallen. Und oft stehen wir oder sitzen nur in unseren Reihen, erheben, ich will nicht gerade sagen, einen Schlachtruf, also dieses Lied, das haben wir mit viel Freude gesungen, ja, fest und treu wie Daniel. Aber könnte doch sowas Ähnliches sein? Es kann vorkommen, dass wir Sonntag für Sonntag oder wenn wir dann noch irgendeine wöchentliche Versammlung dazu zählen, ja, da kommen wir sehr schnell auf 80 in einem Jahr. 80 Versammlungen. Wir setzen uns hin und wir haben vielleicht sogar unseren Stammplatz und da weiß jeder sofort, wo, der Stefan hat gefehlt, weil vorne rechts, da ist er nicht da, ja. Aber dann sehen wir eben diese Aufforderung dieses Mannes. Einer sollte kommen. Einer. Einen Mann. Goliath hat einen Mann herausgefordert. Einen. Diese 40 Tage, die werden symbolisch, ja, wir könnten sagen, 40 Versammlungen oder 80 waren es ja, ja. 40 Sonntage, noch Donnerstage dazu, also wir kommen da ganz schnell auf ein Jahr. Vielleicht werden das sogar 40 Jahre. Und wir sitzen immer in unseren Schlachtreihen, wir sitzen immer brav in der Gemeinde. Aber bringt es uns dazu, das, was wir hören, dass wir das vom Feind eroberte Land wieder zurückgewinnen wollen? Oder das, was der Feind hat, einzunehmen? Es braucht Engagement. Ein ganzes Leben kann vergehen, ohne die Bereitschaft zu zeigen, an dem Ort zu sein, wo Gott uns haben will, seine Aufgaben auszuführen, die er für uns vorbereitet hat, der Welt das Evangelium zu bringen, Land einzunehmen, so wie Gott es haben will. Hören wir das? Wir sollen ja Christen sein. Oder wir nennen uns ja Christen. Aber was bedeutet eigentlich Christ zu sein? Wo wurde dieser Name geprägt? Wir kennen das ja. Antiochien, diese Gemeinde da in Syrien, wo zum ersten Mal Juden und Heiden in einer selben Gemeinde zusammenlebten und die dann eine außerordentlich missionarische Gemeinde wurde. Da wurden sie zum ersten Mal, die Gläubigen wurden da Christen genannt. Wieso wohl? Ja, die redeten den ganzen Tag von Christus. Sie lebten wie Christus, wie Michael gerade gesagt hat, das fünfte Evangelium. Sie lebten es vor. Ja, was lebt ihr da? Wieso seid ihr so, wieso seid ihr jetzt auf einmal so rechenschaftlich und wieso seid ihr so anständig und das Leben hat sich total verändert. Was ist mit dir passiert? Ich habe Christus im Leben. Und wer ist das? Christus, ja. Die Welt braucht einen, der sich wirklich mit Christus identifiziert. Einen, der auf das Schlachtfeld hinausgeht. Einer, der dem Feind entgegengeht und das Land, was verloren wurde, wieder gewinnt. Ja, das kann in unserer Nachbarschaft sein. Es kann der Arbeitsplatz sein, die Familie, unser Umfeld. Durch unser persönliches Zeugnis einfach diese Botschaft weiterzugeben, darf nicht für uns alleine bleiben. Schön brav jeden Sonntag in unserer Reihe sitzen. Nein, das muss hinausgehen. Es muss noch andere erreichen. Manche gehen auf das Missionsfeld, in unserem Fall Karina und meins ist eben dieser der Fall. Aber nicht alle ruft Gott für die Mission, aber alle müssen Teil sein in diesen Ruf hinauszugehen und der Welt das Evangelium zu predigen. Das kann direkt, indirekt sein, das ist überhaupt kein Thema. Zum Beispiel, wir haben einen lieben Bruder in der Gemeinde, der ist sehr gebrechlich, der hat über 20 Operationen hinter sich, ist glaube ich 82, 83, und er hat dauernd Schmerzen, er lebt mit Schmerzen, er kann keine Nacht durchschlafen, denn die Schmerzen lassen es nicht zu. Und er sagt uns immer wieder, du weißt du, am liebsten würde ich auf eine Missionsreise mit euch mitgehen. Aber ich kann nicht. Aber ich gehe mit euch mit. Ich bete für euch. Er kann ja keine Nacht durchschlafen. Und er hat unser Gebetskärtchen, liegt übrigens da draußen bei den Schriften, und sieht das im Regal und dann betet er für uns. Sicher hat er heute, obwohl wir da 5 Stunden Unterschied haben, schon für uns gebetet. Eben, man kann die Arbeit, den Dienst, das Feindesland einnehmen, man kann das in so vielfältiger Weise tun. Aber sind wir bereit, es zu tun? Lassen wir uns da einbringen? Ja, der Feind fordert das Volk Gottes heraus. Und Goliath fragt auch uns, wozu? Gehen wir jetzt wieder hier raus, so wie wir reingekommen sind? Diese Woche, die vor uns steht, wird genauso sein wie alle anderen vorher? Die 40 Wochen davor? Drittens, wir finden endlich jemand, der bereit ist, sich dem Feind Gottes zu stellen. Und jetzt kommt natürlich David. Hier ist ein Mann, der bereit ist, diese Herausforderung anzunehmen, sich zu stellen, ins Tal hinabzusteigen und dem Feind, der Israel und Gott verhöhnt hat, entgegenzugehen. Das war David. Aber das ging nicht einfach so. Wenn wir solche Geschichten lesen, dann denken wir immer, oh, das ist ein Held. Aber wisst ihr, im geistlichen Leben funktioniert das nicht so. Es gibt immer ein Wachstum. Es ist nicht von heute auf morgen, dass auf einmal jemand ein gewaltiger Held im geistlichen Sinne ist. Das war auch bei David nicht so. Und jetzt will ich einfach ein paar Eigenschaften aufzählen, die David hatte, bevor er überhaupt zu Goliath kam. Es war dieser junge David, aber damals wurde er schon ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Schon da, bevor er überhaupt mit Goliath in Kontakt kam. Und das ist ja wunderbar. In Kapitel 13, Vers 14, nachdem Saul von Gott verworfen wurde, Saul war ja sein Vorgänger, ja, war ja König in Israel in diesem Moment, da wird Samuel von Gott zu Saul geschickt, um Folgendes zu sagen, Vers 14. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Da haben wir es. Also David war das schon. Also Kapitel 13, Vers 14. Ja. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was sah Gott in diesem David? Es war doch nur ein einfacher Hirte, der da auf den Weiden um Bethlehem rum, da er seine Schafe hütete. War nichts Besonderes? Überhaupt nicht. Aber was sah Gott in diesem jungen Mann? Er sah jemand, der ihn an erster Stelle hatte. Er sah jemand, der ihn anbetete. Wie viele Psalmen er da schon gedichtet haben mag, wissen wir nicht. Aber wir haben ja gerade gesungen. Die Jugend hat da richtig mitgemacht. Psalm 23. Wer wurde nicht schon mal von Psalm 23 gesegnet? Ermutigt, erbaut oder wir haben das jemand anders mitgegeben? Und gerade wenn es solche schwierige Momente im Leben geht oder wenn jemand stirbt. Wie hat uns dieser Psalm ermutigt? Wir wissen, er wurde von David geschrieben. Was sah Gott in diesem David? Er sah einen Anbeter. Er sah, dass durch ihn ganz viele Menschen und heute, wir auch, seine Worte gebrauchten, um Gott anzubeten. Es passte wirklich wunderbar, dass ihr das Lied heute gesungen habt. Aber was sehen wir noch? Oder was sah Gott? Er sah jemand, der nach seinem Herzen wandeln würde, der sogar der König über sein Volk sein würde. Er sah voraus. Er würde mal der Leiter des ganzen Volkes. Aber die Grundlage für alles, und jetzt natürlich auch dieser Sieg über Goliath, war ein Mann, nach dem Herzen Gottes. Ihr Lieben, hier müssen wir uns mal selbst anschauen, Selbstanalyse durchführen. Wie steht es da um unser Herz? Ist es so ein geteiltes Herz oder ist es ein Herz, was ganz den Herrn sucht, ihn an erster Stelle hat, oder drehen wir uns nur um uns selber, unsere Interessen? Ja, da bleiben wir ganz bequem in unseren Reihen sitzen. Dann erheben wir unsere Stimme mal zwischendurch, so eine Art Schlachtruf, ja, aber nicht viel mehr. Wir bleiben bequem in unseren Reihen sitzen. Aber was sucht Gott? Was braucht Gott? Einer, der Gott an erster Stelle hat. Und das sehen wir gerade bei David. Es geht nicht so sehr darum, was du in Zukunft sein wirst oder erreichen könntest. Wichtig ist, was du jetzt, was Gott jetzt in deinem Herzen sieht und dass du dementsprechend auch handelst. Lass dich von Gott gebrauchen, die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Also, es war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Zweitens, es war auch ein Mann, der Gott geweiht war. Wir kennen ja die Geschichte von David. Ja? In Kapitel 16 wird ja dieser Prophet Samuel zu Isai geschickt. Und er sagt, unter seinen Söhnen werde ich einen König auserwählen. Und dann kommen dann alle Brüder, der Samuel ist da und der Samuel sagt jetzt, das sind sieben Männer und einer von denen muss der König sein. Okay, der erste, Eliab, oh, mächtig, groß, stark, das gibt einen guten König, das ist er sicher. Aber da hört er die Stimme Gottes, schau nicht auf sein Äußeres. Denn ich habe ihn verworfen. Du siehst, was vor Augen ist, aber ich sehe das Herz an. Und da sah er ganz was anderes, als was wir gerade im ersten Punkt gesehen hatten. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und so geht er die sieben Brüder durch und nein, keiner von ihnen. Habt ihr diese Geschichte mal von diesem Gesichtspunkt aus angeschaut? Das war das größte Ereignis in der Familie Isais. Unter ihnen würde heute einer zum König gesalbt werden. Und sie hatten nicht mal David eingeladen. Überleg mal, ein Weihnachtsfest und Geburtstag, irgend sowas, ja? Und sie laden dich nicht ein. Deine Familie lädt dich nicht ein. Könnte passieren, es gibt ja manchmal solche Probleme in Familien, ja? Aber gerade der Geburtstag von was weiß ich, der wichtigsten Person, ich werde nicht eingeladen. Hier ging es noch schlimmer. Hier wurde heute einer zum König gesalbt und das passiert nur einmal im Leben und nur einer unter Millionen von Millionen. Ja? Und sie hatten David nicht eingeladen. Schöne Familie hatte David. Ja, und dann sagt der Samuel, also lass ihn rufen. Ja? Also vielleicht sind das die Knaben alle. Und dann, nein, es hat noch einen draußen auf dem Feld. Kapitel 16, 12 und 13. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen, von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und forthin. Ich will da nicht auf das Äußerliche von David jetzt, die äußerliche Beschreibung, es war ein hübscher junger Mann, ja? Unsere Tochter, unsere Anni, die hat immer zu mir gesagt, als sie noch ledig war, hat sie immer gesagt, ach, ich bin in David verliebt. Ja, heute ist es ein anderer David, heißt Simon, heißt nicht David, aber hat sich ein bisschen verändert. Aber das Wichtige hier ist die Salbung. Samuel salbt diesen David. Und Salbung im Alten Testament wurde bei Priestern, bei Könige und auch bei Propheten ausgeübt. Und das hatte eine besondere Bewandtnis. Es war natürlich die Einsetzung für einen besonderen Dienst in Israel gegenüber dem ganzen Volk und gegenüber Gott. Und damit verbunden auch die Fülle des Geistes. Öl, übrigens in der ganzen Bibel, ein Bild für den Heiligen Geist. Also, da sehen wir, dass es ein gesalbter Mann war. Und heute, Neues Testament, ja, und dann wurde er vom Geist erfüllt. Im Neuen Testament ist es ein wenig anders, weil seitdem es die Gemeinde gibt, jeder, der Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat, der an Jesus geglaubt hat, der hat den Heiligen Geist schon. Epheser 1, Vers 13, steht es ganz klar. Aber eine andere Sache ist es, die Fülle des Geistes zu haben. Also wir verlieren den Heiligen Geist nicht, seitdem wir uns bekehrt haben. Aber die Fülle des Heiligen Geistes zu haben, ist etwas ganz anderes. Und das ist sehr wichtig. Im Alten Testament sehen wir sogar die Fülle des Geistes für ganz besondere Eigenschaften oder Dienste. Zum Beispiel Bezalel und Oholiab. Ich weiß nicht, diese komischen Namen, ob die geläufig sind, aber das waren doch die zwei, die verantwortlich waren, die ganze Bundeslade zu entwerfen und zu bauen. Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Für etwas ganz Praktisches. Wenn wir ins Neue Testament übergehen, Apostelgeschichte 6, das Problem, was da unter den Witwen war. Und da sagen die Apostel, erwählt euch 7 Männer. Und es gab 2 Eigenschaften, die da erwähnt wurden. Die gutes Zeugnis haben und Vollgeistes. Und dann geht der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 18, sagt er, werdet Vollgeistes. Also es ist eine Aufforderung, ein Gebot, dem man gehorchen muss. Deswegen die Wichtigkeit, merken wir, wie wichtig die Geisteserfüllung ist, um irgendeinen Dienst auszuführen. Und das hatte eben gerade dieser Mann. Es war ein Mann, der Gott geweiht war. Das sehen wir gerade in diesen Versen. Aber es war auch ein Mann, der im Wenigen treu war. Wie zeigte sich das bei David in dieser Geschichte? Er hatte einen Auftrag auszufüllen. Der Vater, der hatte ihm befohlen, du, geh mal nach deinen Brüdern schauen. Es gab damals nicht die Abendnachrichten, wo der Reporter mit der Kamera dasteht und im Hintergrund sieht er den Goliath wieder erscheinen und die Philister und hier seht ihr, was der Feind ist und was er, wie groß er ist und so weiter. Und dann schwenkt die Kamera auf den Goliath drüber und dann schwenkt er zu den Israeliten, die da zitternd dastehen oder am Weglaufen sind. Er konnte seine Söhne nicht sehen, ja. Damals gab es auch noch kein WhatsApp und konnte nicht sagen, du, wie geht's euch? Ja, alles okay bis jetzt. Ein bisschen eintönig hier. Wir stellen uns nur 2-mal pro Tag hin. Das alles wusste Isai nicht. Jetzt schickt er diesen David. Aber David hatte ja eine Aufgabe. 2 in diesem Moment. Seine Schafe, aber auch Essen und Nachrichten von seinen Brüdern zu bringen. Er sorgt für seine Schafe, dass jemand sie hütet. Er war treu im Wenigen. Und geht mit dem, was der Vater ihm anvertraut hatte, für seine Geschwister, für seine Brüder. Und bringt es ins Lager, schaut nach ihnen, wie es ihnen geht. Also er war treu im Kleinen. Es war ein einfacher Befehl. Aber David führte ihn treu aus. Ein Mann, der im Wenigen treu ist. Aber es war auch ein Mann mit Eifer für Gottes Sache. Unsere Geschichte geht weiter. Wir können ab Vers 23 lesen. Und während er noch mit ihnen, also mit seinen Brüdern, redete, siehe, da trat der Zweikämpfer namens Goliath, der Philister von Gad, aus dem Philisterheer hervor und redete wie zuvor. Und David hörte es. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann. Wenn sie ihn sahen, fürchteten sich sehr. Vers 26. Da fragte David die Männer, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes höhnt? Ja, wir sehen hier einen Mann, der schockiert war, dass dieser Philister, dieser Heide, das Volk Gottes und Gott selber höhnen konnte. Die Philister waren ins Land eingefallen und Israel tat nichts, um das Land zurückzuerobern. Jeden Tag 2-mal steht dieser Philister da auf und verlacht Gottes Volk und natürlich auch Gott. Das Volk wird beleidigt, Gott wird beleidigt. Niemand hat etwas unternommen, 40 Tage lang. Lassen das einfach über sich ergehen. David erkannte auf die tragische Wahrheit, dass der Philister sagte, ja, wer ist euer Gott? Ihr seid Sauls Knechte, Sauls Sklaven, aber ich bin der Philister. Wo ist das Herr Israels? Wo ist euer Gott? Euer Gott ist tot. Es gibt's nicht, funktioniert nicht. Mein Gott, Dagon oder wie er geheißen sein haben mag, der funktioniert. Gott war tot. Keiner hatte den Mut, ihm entgegenzugehen. Keiner hatte Vertrauen auf diesen Gott Israels da. Funktioniert nicht. Und das ist, was unsere Gesellschaft weitgehend glaubt und allen vermitteln will. Wir brauchen Gott nicht. Es gibt Gott nicht. Und ja, der Glaube an Gott, absolut nutzlos. Wozu versammelt ihr euch? Wozu setzt ihr euch in euren Reihen? Wir behaupten oft, einen allmächtigen Gott zu haben. An einen allmächtigen Gott zu glauben. Wir haben es ja gerade gesungen. Fest und treu wie Daniel. Der vertraut auf Gott. Und wir singen das mit ganzer Stärke. Ja, wunderbar. Schönes Lied. Richtig so ein Glaubenslied, um dem Feind entgegenzugehen. Aber leben wir das auch aus? Wir können Großschlachtrufe ausüben. Ja, aber wenn das nicht in die Praxis umgesetzt wird, oft sind wir Gläubige, gerade die, die dem Feind Recht geben. Gott ist tot. Wir erwarten nichts mehr Großes von ihm. Gerade dieser Punkt. William Carey, Missionar, der jahrzehntelang in Indien diente, sagte, erwarte Großes von Gott und versuche Großes für Gott. Ich wiederhole. Erwarte Großes von Gott und versuche Großes für Gott. Nach vielen Jahren der Arbeit, des Leidens, des Verlustes, im Werk Gottes, er diente in Indien, hat er die Bibel. Er starb in 1834, also hatte er nicht die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Er hatte keinen Google Translator und DeepL oder wie diese Programme alle heißen. Ja. Er hat in 34 Sprachen die ganze oder Teile der Bibel übersetzt. Teilweise wird das heute noch gebraucht. Was war er von Beruf? Ein einfacher Schuhmacher. Erwarte Großes von Gott und versuche Großes für Gott. Und hier war ein junger Mann, ein Bursche. Er erwartete Großes von Gott. Er hat einen großen Gott. Psalm 19, Psalm 8, diesen Schöpfergott. Herrlich, groß, mächtig. Ja, dem vertraue ich. Mit dem kann ich es wagen. Erwarte Großes von Gott, wenn dein Gott groß ist. Deswegen ist es so wichtig, die Schrift zu studieren. Da wird Gott groß. Und da erwarten wir auch Großes von ihm. Obwohl die Riesen dieser Welt, die Nationen, die Wissenschaftler, Professoren, Gesetzgeber und so weiter, ja, moderne Meinungsmacher oft kategorisch behaupten, dass Gott tot ist. Er ist lebendig. Aber, 5. Evangelium, wir müssen es leben. Damit sie das sehen. Ja? Damit sie dem glauben. Ja. Ein Mann mit der Überzeugung Gottes. Oh, das ist so schön. Dieser Eifer Davids sollte nicht nur leere Worte sein, sondern eine mutige Demonstration werden. Ja, er muss es ja beweisen, dass er einen lebendigen Gott hatte. Und da war ein Mann, der Gott mehr fürchtete als jeden Feind. Deswegen ging er Goliath entgegen. Und in einem Augenblick erreichen diese Worte Davids, die er da im Lager rumsprach, die Ohren Sauls, und der Saul holt ihn, lässt ihn rufen. Und dann, wenn er gerade vor Saul erscheint, Vers 32, sagt David, und David sprach zu Saul, es entfalle keinen Menschen das Herz um seinetwillen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Der Mann nach dem Herzen Gottes, der Mann, der Gott geweiht war, ein Mann, der im Wenigen treu ist, ein Mann mit Eifer für Gottes Sache, der sagt, hier bin ich, sende mich, hier bin ich. Ich will gebraucht werden da, wo du willst. Ja, es war auch ein Mann, der auf Gott vertraute. Saul argumentiert ja, David, du bist zu jung für diese Aufgabe. Du bist unvorbereitet. für diese Konfrontation. Und da berichtet David von seinen Kämpfen mit dem Löwen, mit dem Bären und wie Gott ihm da Gnade und Gelingen und Sieg geschenkt hat. Und dasselbe wird Gott mir auch mit diesem Philister schenken. Ja, der Gott Davids war lebendig. Und das wollte er jetzt auch ausleben. Er wollte aktiv sein. Saul wollte ihm noch seine Waffenrüstung geben. Aber es war ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr erinnert, wie Saul beschrieben wird, leiblich, als er zum König gesalbt wurde. Ein Kopf höher als jeder andere in Israel. Ihr könnt euch vorstellen, was für eine Waffenrüstung dieser Saul hatte, ja? Und jetzt dieser junge David zieht die an und ja? Unmöglich! Keine Chance, ja? Ging nicht. Und übrigens überhaupt nicht gewohnt. Aber Gott hat ihn anders ausgerüstet. Er hatte ihm eine Schleuder gegeben, einen Stecken. Und dann ging er ins Tal hinunter und hatte die Ausrüstung, um dem Feind entgegenzugehen. Wisst ihr, wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat seine Geistesgabe. Jeder hat von Gott etwas bekommen, mit dem er ins Schlachtfeld gehen kann. Es gibt verschiedene Orte, verschiedene Methoden, Möglichkeiten. Aber wir müssen nicht den anderen das abschauen oder nachahmen wollen, was der andere hat oder macht. Oder neidisch sein oder erheblich sein. Auch nicht. Jeder hat die Ausrüstung für den Bereich, wo Gott ihn hingestellt hat oder haben will. Jetzt kommen wir. David geht da den Bach hinunter, den Riesen entgegen. Und mit beeindruckender Zuversicht geht er auf Goliath zu. Der Philister sagte zu David, Vers 43. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinem Gott und sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Und jetzt kommt das Schöne, das ganze Vertrauen dieses Davids. 45. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen Davids. Nein, da steht was anderes. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand liefern, dass ich dich schlage und deinen Kopf von dir nehme und deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister, den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde gebe, damit das ganze Land erfahre, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn Sache. Sechsmal erwähnt er den Herrn in seinem Schlachtruf. Das war was anderes, als nur da vom Hügel herunter etwas zu schreien. Nein, er ging im Namen des Herrn. Da konnte Goliath kommen, da können die ganzen Philister kommen, da war überhaupt kein Thema mehr. Davids Vertrauen war in diesen Stunden auf den Feldern mit den Schafen, in der Anbetung und ja, dem Anblick der Schöpfung dieses großen Gottes einfach gewachsen. Er hatte einen großen Gott und jetzt erwartete er etwas Großes von diesem Gott und war bereit zu gehen. Ja, es war einer. Der Philister hat ja gesagt, gib mir einen. Es kam einer. Als ihn Saul da aussendet, bittet er nicht, du gib mir wenigstens noch ein paar Soldaten. Der andere kommt ja mit seinem Waffenträger, ja, also das bin ich 1 gegen 2 und wenn ich den Großen da anschaue, da sind sogar 3 Meter, also 3 gegen 1. Er geht allein. Einer hat der Philister gefordert und es gab einen, der diese Herausforderung annimmt. Es gab einen, der ins Tal hinabstieg. Es gab einen, der wusste, dass der Gott Israels lebte. Und dass es sein persönlicher Gott war. Das war ausschlaggebend. Er wusste und vertraut auf der Tatsache, der Kampf ist des Herrn. Das ist nicht meine Sache. Er vertraute ganz auf Gott und stellte sich dieser großen Herausforderung. Und dasselbe gilt auch heute. Der Gott Davids ist derselbe Gott. Aber was erwartet Gott von uns? Und was brauchen wir, um ins Tal hinabzusteigen? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, da sehen wir, wieso David von Gott gebraucht wurde. Ihr seht ja, 6 Eigenschaften, die da waren, bevor es gerade zu diesem Sieg über Goliath kam. Und das will Gott auch in uns sehen. Aber leider gibt es auch viele Gründe, weshalb wir Gläubige manchmal nicht den Mut haben, dem Feind entgegenzugehen. Wie kann es sein, dass der Feind Land, unser Land einnimmt? Wir nennen es ja das christliche Abendland. Von christlich, ja, Abendland ist nur noch Abendland übrig geblieben. Ist nur noch Abend, Nacht geworden, ja. Wo sind die, die noch Licht sind? Wo sind die, die bereit sind, das Land, was der Feind eingenommen hat, zurückzugewinnen und vielleicht sogar noch anderes einzunehmen? Ich denke, ich kann einige Gründe in dieser Geschichte finden. Erstens finden wir Angst, Furcht. Wir hatten ja schon Vers 24 gelesen und Vers 11 steht, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Vers 24, als David da gerade erschien, das waren ja schon 40 Tage, da liefen die Israeliten davon, als sie den Goliath sahen. Einerseits hatte der Feind ein stärkeres und größeres Volk als die Israeliten. Sie standen sich da 2 Hügel gegenüber, in der Mitte das Tal. Aber es gab noch ein anderes Problem, ein ganz, ganz ernstes. Das finden wir da in 1. Samuel 13, Vers 19. Ein ganz ernstes Problem. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vorher, aber da hatten es die Philister so weit geschafft, dass in ganz Israel kein Schmied mehr gab. Und was bedeutet das? Keine Waffen. Gerade in diesem Kapitel steht, dass nur David und sein Sohn Jonathan Schwerter hatten. Also wie willst du einem Heer entgegengehen? Wie willst du von Sieg nur träumen, wenn du keine Waffen hast? Natürlich zwischen Kapitel 13 und Kapitel 17 gibt es da noch ein paar Schlachten, die dieser Jonathan ausgeführt hat. Und er hat da Philister besiegt. Und sicher hat er ihre Waffen auch mitgenommen. Aber was war das gegenüber ein Heer, wo alle Waffen hatten und gute Waffen? So will der Feind uns auch haben. Das bewirkt Furcht. Wenn wir die Waffenrüstung nicht anhaben, wir kennen ja die Stelle da aus Epheser Kapitel 6, ja? Die Waffenrüstung des Gläubigen. Wie sieht es damit aus? Und ich möchte da nur 2 von diesen Teilen erwähnen. Welches ist unser Schwert? Das Wort, ja? Das Schwert des Geistes. Wie sieht es da aus? Lesen wir jeden Tag, ich würde noch besser sagen, studieren wir jeden Tag das Wort? Ist es schön geschärft, ja? Ja, wenn wir kein Schwert haben, also vergiss es, ins Tal hinabzusteigen. Da kann die Welt noch so in Not sein, verzweifelt rufen, da kommt keiner. Weil wir die Bibel nicht mehr lesen oder uns wenig versammeln oder das Wort studieren. Und das Gebet, Apostel Paulus geht ja weiter und betet. Wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus? Beten wir für die Kameraden, für die Ungläubigen, mit denen wir zusammen sind? Wenn wir nicht mal für ihn beten, also dann kann Gott auch keinen Sieg schenken. Also da sehen wir, so will der Feind uns haben. Und das macht uns natürlich ängstlich. Oh ja, was wird wohl mein Kamerad sagen, wenn ich ihm von Jesus erzähle? Wir haben die Angewohnheit, wenn wir in irgendein Geschäft gehen oder sowas, wir lassen wenigstens ein Traktat. Und das haben wir hier in der Schweiz, in Deutschland dann auch gemacht. Und bei der Tankstelle oder so, immer ein Traktat gelassen. Und dann, lustig. Solche Aussprüche kamen dann. Aber ist doch egal. Wer weiß, von wem das noch gelesen wird. Nur um ein Beispiel zu nennen, ja. Aber wir müssen bereit sein, eben dem Feind entgegenzugehen. Aber wenn wir die Bibel nicht haben, wenn die Bibel nicht in uns wohnt und in Reichlichkeit wohne das Wort Christi unter euch. Ja? Wenn das nicht ist, dann da kann es auch keinen Sieg geben. Da haben wir Angst. Ist ganz normal. Anderer Grund. Stolz. Ja, als Gott Samuel sandte, um da unter den Söhnen Isais da den König zu erwählen, Samuel schaut zuerst den Eliab an. Ach, das muss er sein. Ist er nicht. Ist nicht nach meinem Herzen, sagt Gott. Schlussendlich ist es der David. Aber jetzt überlegt mal, stellt euch mal ein wenig die Szene vor. Ja? Da sind die 8 Brüder, Isai und wer weiß, welche Familienangehörigen noch in diesem Fest zusammen waren. Und dann mitten unter ihnen wird der Jüngste zum König gesalbt. Könnt ihr euch vorstellen, was da in Eliabs Herz vorging? Also, wir können es nur vorstellen. Aber wir finden die Bestätigung ein paar Verse in unserem Kapitel. Vers 28 und 29. Aber Eliab, als David da ins Lager kam, sein ältester Bruder hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn wider David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl. Denn du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Merken wir da der Stolz? Der verletzte Stolz? Ich war ja der Älteste, der Erstgeborene. Mir gebührt das, ich bin ausgebildet, ich habe Kraft. Ich bin doch viel stärker als dieser David. Übrigens, Schafshirte, ja. Ja. Gott widersteht den Hochmütigen und gibt Gnade den Demütigen. Und da sind wir gerade in dieser Stelle. David ging da in keine Diskussion ein. Der hätte ihn doch auslachen können. Du, aber ich wurde zum König gewählt. Ja? Nein. Er geht seinen Weg. Er diskutiert da nicht mit diesem Eliab. Und da finden wir noch einen anderen, der sehr stolz war. Wer seid denn ihr, Sauls Knechte? Ich bin aber der Philister. Der Goliath, natürlich. Ja? Ganz stolz, hochtrabend. Und dann hat ein Stein gereicht. Und so groß wie er war, fiel auf sein Angesicht. Hochmut kommt vor dem Fall. Wortwörtlich finden wir es in dieser Geschichte. Und genau dasselbe ist auch bei uns. Wir haben ja gesehen, ein Mann, den Gott gebrauchen will, das ist ein Mann oder eine Frau, ein Mensch, nach dem Herzen Gottes. Bei Saul, bei Goliath, bei Eliab war das genau das Gegenteil. Sie drehten sich um sich selber, deswegen konnte Gott sie nicht gebrauchen. Gerade das Gegenteil geschah. Und wenn wir uns nur um uns selber drehen und Gott nicht der Erste in unserem Leben ist, die Priorität in unserem Leben, sein Werk, sein Tun, der Dienst für ihn, dann kann er uns auch nicht so gebrauchen. Aber was gibt es noch? Ständige Herausforderungen. Ja, dieser Goliath, der kam ja morgens und abends und das 40 Tage lang. Und ich stelle mir wieder diese Realität vor, da stehen sie alle in ihrer Schlachtordnung, morgens früh, morgens abends, am Abend da noch, erscheint dieser Goliath, aber 40 Tage lang. Aber alle diese Israeliten, alle diese Soldaten, sie hatten vielleicht eine Frau, sie hatten Kinder, Familie, sie hatten vielleicht einen Acker, sie hatten Tiere, sie hatten ihren Beruf, sie hatten ihr Geschäft und auch natürlich, wollen wir das nicht zu kurz nehmen, auch das Religiöse in Israel, das kam alles zu kurz. Sie waren da 40 Tage im Lager. Sie konnten nicht beim Sabbat mal bei der Stiftshütte erscheinen. Und übrigens, wann kam Goliath? Welche Uhrzeit? Morgens und abends. Ganz interessant. Was geschah im Tempel, in der Stiftshütte? Morgens und abends. Ein Opfer. Die Israeliten konnten nicht beim Opfer sein. Sie waren nicht mit ihrer religiösen Tätigkeit beschäftigt, weil sie vom Feind abgehalten wurden. Und ihr Lieben, wie oft ist diese ständige Herausforderung, ja, ist gerade das, was uns abhält. Ja, wir werden da irgendwie müde. Und dann kommt noch die Unterhaltung dazu. Ja, jeden Morgen, jeden Nachmittag kam da dieser Riese. Ach, interessant. Ist wieder da. Ja. Es läuft auf der Seite runter, es geht auf der anderen Seite hoch. Unterhaltung.
Und ist es nicht das, was auch viele Gläubige abhält, Feindesgebiet einzunehmen? Sie werden von dieser Welt unterhalten. Meistens mit dem, was wir in der Hosentasche haben, ja? Mit dem Handy. Oh, wie schnell gehen da 2 Stunden vorbei und schauen komische Videos an. Nicht unbedingt erbauen, vielleicht sogar das Gegenteil. Und wir haben nichts Nützliches gemacht. Unterhaltung, ja? Ah, mein Hobby, meine freie Zeit und so weiter und so fort. Das darf ja einfach nicht zu kurz kommen. Ich habe ja mein Recht darauf, habe ja jetzt genug Stunden gearbeitet. Wo bleibt das Werk Gottes? Wo bleibt Feindesland einzunehmen? Ach, wir sind zu beschäftigt. Unterhaltung, ja? Dann kommt natürlich auch noch die Entmutigung. Vers 33. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, wieder diesen Philister mit ihm zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Mit anderen Worten sagt der König zu David: Du kannst nicht. Du bist zu jung. Jedes Mal, wenn wir uns irgendwo im Dienst des Herrn einbringen wollen, wenn wir die Werke verrichten wollen, die Gott für uns vorbereitet hat, Epheser 2, Vers 10, dann kommt es dann schnell, entweder von uns selber oder von außen: Oh, ich kann nicht. Noch nie gehört? Noch nie gesagt? Jedes Mal, alle Dienstbereiche, in denen ich stand oder stehe, habe ich nicht selber gesucht. Da wurde von irgendwoher, jemand hat mich gebeten: Du Stefan, könntest du da und dort mithelfen, dich einbringen und so weiter und so fort. Das Erste, was ich immer gesagt habe: Ich bin vom Charakter her, also von Natur, sehr schüchtern. So kennt ihr mich nicht, ja? Aber das ist nicht der Stefan, der ich wirklich bin. Und da habe ich immer Nein gesagt. Nein, nein, nein. Ich kann nicht. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich Unterricht geben sollte, da kam der Direktor der Bibelschule, an der ich Unterricht gehabt hatte, kam auf mich zu: Stefan, wir brauchen noch einen Lehrer. Und dann habe ich gesagt: Ich Lehrer? Unmöglich. Ich habe etliche praktische Berufe gelernt. Lass mich in der Werkstatt, in der Unterhaltung der Gebäude und so, da gehe ich richtig auf. Gartengestaltung und so, das war mein Thema. Aber jetzt Bibelschullehrer? Nie im Leben. Ich kann nicht vor Leuten stehen, habe ich gesagt. Und dann habe ich noch die Liste meiner Schüler gesehen, zukünftigen Schüler. Die waren alle älter als ich. Ich war 23. Waren alle älter. Und er hat gesagt: Ich bin zu jung. Ich kann nicht. Aber ich dachte, ich werde dafür beten. Wenigstens das. 3 Tage danach, in meiner stillen Zeit, kam ich zu der Stelle, und ich hätte sie nicht gesucht, wirklich nicht. Kam ich zu der Stelle von Jeremia 1. Als Gott den Jeremia ruft, um Prophet in Israel zu sein, in einer ganz schwierigen Zeit, da sagt Jeremia: Ich bin zu jung. Was sagt Gott ihm? Sag nicht: Ich bin zu jung, sondern gehe hin. Ich werde mit dir sein und mein Wort wird in deinem Munde sein. Okay, Herr, wenn du es mir so sagst, bleibt mir nichts anderes übrig. Genau diese Ausrede, die ich angewendet habe. Ja? Ich bin zu jung. Was sagt Saul diesem David? Du kannst nicht, du bist zu jung. Wir können viele Ausreden bringen. Oder es werden Ausreden gesagt, ja? Na, das schaffst du nie. Was? Du willst da in Zürich am Bahnhof das Evangelium predigen? Lächerlich, da laufen doch auch nur alle vorbei. Noch nie sowas gehört? Vielleicht ja. Ja, es gibt da solche, die von außen entmutigen wollen, oder wir selbst haben gute Ausreden oder meinen, gute Ausreden zu haben, wenn Gott uns für irgendetwas ruft. Ja, Entmutigung. Und da kommt noch was ganz Schlimmes. Die Herausforderung einer Leitung ohne Ausrichtung, ohne Vision, ohne Blick. Wenn ich von Vision rede, rede ich nicht von irgendwelchen Träumen, sondern eine Ausrichtung. Eine Leitung ohne Initiative, ohne Mut. Von Saul wissen wir, ich habe es ja gerade gesagt, er war ein Haupt größer als jeder in Israel. Also da haben wir schon einen halben Riesen und er hat eine Waffenrüstung. Und wieso geht er nicht dem Goliath entgegen? Er drehte sich um sich selber. Er war nur noch ich bezogen. Er hatte bereits dem Stolz Raum gegeben. Das bewirkte Furcht, Eifersucht, Neid und Misstrauen. Er wurde sogar boshaft. Wir kennen ja die Geschichten mit David. Zu allem Übel hatte er noch einen so schändlichen geistlichen Einfluss. Als David aber da kommt und voller Sicherheit, Zuversicht sagt, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, wird mich auch von diesen Philister retten. Vers 37. Was sagt Saul zu David? Geh hin. Geh du, ich bleib. Ich bleib schön in meinem Königszelt, auf meinem Königthron, ja, bequem im Schatten. Geh du. Ist dir vielleicht auch schon mal passiert, kommst mit irgendeiner Idee, irgendwas wirklich, was im Werk Gottes sehr, sehr wichtig ist, und da wird dir gesagt, okay, geh. Wir bleiben. Ja? Und dann kommt noch diese geistliche Floskel, die man manchmal auch hört. Der Herr sei mit dir. Super. Ja? Was für eine Tragödie, wenn der Leiter im Volk Gottes aufhört, Gemeinschaft mit Gott zu haben, den Blick für verlorenes Land verliert, den Blick für Ausbreitung des Werkes Gottes nicht mehr hat. Was für eine Tragödie. Ja, die Seelen, die verloren gehen, ist nicht mehr Priorität. Ist eine Tragödie. David ging weiter, trotzdem allen. Und dann kommt noch Einsamkeit dazu, wie, ja, das war noch das Schlimmste. Ja, Saul sagt ja, geh, ich bleibe, aber ich schicke keinen mit dir. Und David musste alleine gehen. Ja, da könnte David auch gesagt haben, unter diesen Bedingungen gehe ich auch nicht. Ich werde gesagt, ja, jetzt gehe gegen diesen Philister 3 Meter hoch und ich kleiner, klappt hinten vorne nicht und ich muss das noch alleine machen und der kommt mit seinem Waffenträger. Nein, da bleibe ich auch zu Hause. Ihr Lieben, das ist richtig traurig manchmal zu sehen. In unserem Berg in Argentinien arbeitet jetzt eine Familie mit uns mit, sind Argentinier. Sie haben den Ruf bekommen, sie waren in einer Gemeinde, so 100 Kilometer von Buenos Aires entfernt, und sie hatten einfach den Ruf, eine Gemeindegründungsarbeit 700 Kilometer im Inneren von Argentinien zu machen. In einer Stadt, wo es keine anständige Gemeinde gab. Und die Gemeinde hat gesagt, okay, geht. Sie sind gegangen. Sie sind dort 13 Jahre gewesen. Und in diesen 13 Jahren kam niemand von ihrer aussendenden Gemeinde, sie zu besuchen, fragen, wie es ihnen geht, sie ermutigen und so weiter und so fort. Die Spenden, die sie schickten, sie hatten sie ja ausgesandt, ja? Umgerechnet 30 Franken pro Monat. Mit dem kannst du natürlich nicht leben. Der Mann musste anfangen zu arbeiten, dann nebenbei versuchen, da Gemeindegründungsarbeit zu machen. Der Kontakt übrigens mit uns kam gerade dadurch, weil er Seelsorge suchte. Ich bin kaputt, meine Familie ist kaputt, meine Frau will weglaufen, meine Tochter ist verzweifelt, tiefe Depressionen. Wir halten es nicht mehr aus, was machen wir? Und so, die Geschichte ist lang, aber kamen sie schlussendlich zum Mitternachtsruf. Arbeiten heute mit uns mit ganz großer Freude, gewaltige Gaben, also herrlich, was der Herr durch ihnen macht. Aber eben, Einsamkeit ist nicht einfach. Überhaupt nicht. Aber jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Der Feind wird besiegt. Ja, wir wissen, wie die Geschichte verlief. Dieser Stein wurde angewandt. Goliath fiel zu Boden. Ein gewaltiger Sieg. Aber ich will jetzt nicht gerade auf diesen Punkt zu sprechen kommen, sondern da ging einer ins Tal hinab, dem Feind entgegen. Und der Herr schenkte einen wunderbaren Segen. Aber was geschah danach? 52. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei. Ach, jetzt schreien sie wieder. Merkt ihr? Jetzt schreien sie wieder. Aber jetzt geht's anders. Und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Manchmal braucht es jemand, der zuerst vorangeht. Und dann gibt es andere, die sagen, okay, ich gehe mit. Der Erste, oh, das ist ganz schwierig. Aber wenn man dann auf einmal Sieg sieht, da will ich mitkommen. Ja? 40 Tage haben sie da gestanden, keiner hat sich bewegt. Aber jetzt einer ließ sich rufen, einer hat sich eingebracht, einer ging ins Tal hinab. Und das will Gott auch heute. Und jetzt ruft er dich. Bist du dieser einer, der bereit ist, ins Tal hinabzugehen? Vollem Vertrauen auf dem Herrn, weil im Tal ist der Feind. Ja, es wird nicht einfach werden. Ja? Dort in Argentinien, wir haben es nicht einfach. Da fliegen oft die Pfeile. Ja? Aber wer ins Tal hinabgeht, geht dem Feind entgegen, aber dort ist die Ausrüstung. Wenn der Herr dich für irgendeinen Dienst beruft, dann rüstet er dich auch aus. Du hast das Notwendige, um dem Feind die Stirn zu bieten. Um das Werk vollenden, was Gott dir aufgetragen hat. Du musst einfach gehen. Keine faulen Ausreden mehr. Im Tal ist der Feind. Im Tal ist die Ausrüstung. Aber vor allem, im Tal ist der Herr der Herrscherin. Erwarte Großes von ihm. Und du wirst Großes für ihn vollbringen. Ja, lassen wir uns gebrauchen. Lassen wir uns einbringen. Der Herr ist dasselbe. Ja, heute, gestern, bei David, auch morgen. Welche ist deine Herausforderung? Wo ist der Ort, wo der Herr dich haben möchte? Geh einfach. Wenn der Herr dich dafür beruft, er wird dich auch ausrüsten. Er wird das Notwendige geben. Kein Zweifel. Der Herr geht mit. Wollen bitten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Geschichte. Diese altbekannte Geschichte. Aber gerade durch sie forderst du uns ganz neu auf, feindes Land einzunehmen. Oder das, was der Feind eingenommen hat, zurückzugewinnen. Die Welt ruft, gibt uns einen. Die Welt, die unter den Satan leidet, schmachtet, die verloren ist, die eine ewige Verdammnis entgegengeht. Sie braucht einen, der bereit ist, an dem Ort zu stehen, wo Gott ihn haben will. Die Werke verrichten, die du uns vorbereitet hast. Aber nicht in unsere Kraft. Wir kommen nicht in unseren Namen. Wir kommen im Namen des Herrn der Herrscher. Des Herrn ist der Streit und auch der Sieg, die Frucht. Wir wollen in deiner Kraft gehen. Wir wollen das einnehmen, was du für uns vorbereitet hast. Gib uns einfach Freude dazu, dass die Waffenrüstung ganz angelegt ist, dass wir ganz nah bei dir sind und alles von dir erwarten. Und du wirst den Sieg schenken. Segne diese Gemeinde. Segne alle Geschwister, segne alle Dienstbereiche und ja, weltweit die Missionsarbeit. Schenke auch da immer wieder ein Wachstum, dass noch viel mehr Land eingenommen werden kann. Zu deiner Ehre, Vater im Himmel. Wir beten dich an, wir danken dir im Namen Jesu. Amen.